Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich bin begeistert, Hilde, dass du wieder hier bist. Und ich bin begeistert über die Gemeinde, wie sie am letzten Sonntag darauf reagiert hat, als der Schwächeanfall kam, die Feuerwehr kommen musste. Und dass Gott in seiner großen Güte die Gebete erhört hat, die gesprochen worden sind. Absolute Spitze. Und Hilde, wenn du diese Woche 100 wirst, dann sollst du einen besonderen Segen vom Herrn Jesus kriegen, nicht? Manche haben gedacht oder haben mir das in der Woche gesagt, sie haben innerlich gebetet und haben gesagt, die 100 muss es noch werden, bevor sie abgeholt wird. Aber ich finde es toll, dass du fröhlich wieder hier sitzen kannst. Du bist für mich so ein Stück von Treue und Ermutigung. Wenn Gottesdienst ist, ist Hilde da. Wunderbar. Diese Woche hatte Christian Geburtstag. Du siehst etwas älter aus, aber ich mag dich trotzdem. Schau die Hilde an, dann weißt du, was du noch vor dir hast. Herzlichen Glückwunsch, Christian, zu deinem Geburtstag. Wir nehmen jetzt nicht immer alle Geburtstagskinder, aber ich denke, wenn schon Pastor mit uns ist, dann muss man das auch mal zwischendurch reinschieben können. Oder wenn jemand fast 100 wird, dann macht man das auch. Für alle anderen Geburtstagskinder gilt, nachher darf man nach vorne kommen und darf sich einen speziellen Geburtstagssegen abholen. Oder auch wenn du Sorgen oder Probleme oder Nöte oder nur Dankbarkeit hast. Nach dem offiziellen Aussendungssegen, den wir haben, ist hier vorne am roten Teppich Gelegenheit, sich noch ein spezielles Paket von Gott abzuholen. Das ist dann ähnlich wie mit der Heizung. Es ist ja momentan hier eine angenehme Temperatur, oder friert jemand? Aber um ein Haar hätten wir das absolut vergessen, dass das heute hier warm ist. Weil mitten in der Woche ist unten die Heizung kaputt gegangen, eine durchgerostet, die war alt. Ich meine, ich roste manchmal auch durch, deswegen fallen mir manche Namen nicht mehr ein. Und dann tropfte das und wir mussten in Windeseile die Heizung unten ersetzen, Heizkörper. Und was haben wir gemacht? Wir haben natürlich alle Hebel abgestellt, damit die Fußbodenheizung nicht irgendwie das Wasser verliert und so. Und dann haben wir das absolut vergessen, diese Hebel wieder rumzustellen. Und wenn ich ein Max da wäre, der am Freitag hier war und sagt, hey, was ist das hier kalt? Stimmt was nicht? Und es war ganz einfach, wir mussten nur ein paar Schieber öffnen. Und ich dachte, das ist wie im Gottesdienst. Man muss ein paar Schieber öffnen zu Gott und dann kommt die Wärme von oben wieder rein. Aber doof ist, wer das nicht macht. Sag ich mal so ganz einfach. Aber ich wollte was ganz anderes predigen. Erstmal mein Standardbild. Herzlich willkommen in der Begegnungskirche, ist ja klar. Ich habe einen Bibelvers bei mir seit wenigstens einem gefühlten Jahr an meinem Schreibtisch liegen. Der ist aus einer Geschichte, die rund 4000 Jahre alt ist, entnommen. Und jedes Mal, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, streift so nebenbei mein Auge diesen ganz kurzen Bibelvers. Der stammt aus einer Geschichte, wie gesagt, 4000 Jahre alt. Da steht dann einfach drauf, der Gott, der mich sieht. Da muss ich mich immer wieder dran erinnern, an diesen Bibelvers, das muss ich immer wiederholen, der Gott, der mich sieht. Aber ich habe gedacht, ich lese euch heute die Geschichte über diesen Bibelvers, wo er drin vorkommt und teile dabei so ein klein wenig mein Herz mit euch. Also ich gehe 4000 Jahre zurück in 1. Mose 16 und ich lese uns 16 Verse, ist natürlich ziemlich lang. Und habe natürlich eine Überschrift gefunden, Wüstenseelsorge zwischen Kadesh und Beret. Jetzt weiß natürlich niemand, wo das liegt, das ist irgendwo so ganz weit von hier. Kommt noch nach Bayern, so weit im Süden liegt es. Aber ich lese jetzt den Text mit euch. Und ich hoffe, dass ich mich nicht verhaspel, nach der Luther-Übersetzung folgender Text. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Klassische Schuldverschiebung. Geh doch zu meiner Magd ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die war schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Als nun Sarai sich demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehr wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ishmael, das heißt Gott hört, nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein. Seine Hand wird wie der Jedermann und Jedermanns Hand wider ihn. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nennt man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Bered. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ishmael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ishmael gebar. Soweit diese hochinteressante Geschichte, 4000 Jahre alt. Und jeder, der schon länger Christ ist, der wird sofort lokalisieren: Damals hatten die noch wenige Erkenntnis, was mit Sexualethik zu verstehen ist. Man muss ja auch sagen, ihnen fehlten noch 39 Bücher des Alten Testamentes und 27 Bücher des Neuen Testamentes, wo man lesen konnte, wie Gott denkt. Damals waren die Sachen ja auch alle noch ein bisschen anders. Man hatte noch sehr viel Achtung vor dem Neugeborenen. Und es war absolut üblich, dass wenn eine Frau nicht gebären konnte, sie ihre Magd, die nur ihr zugeteilt war, wo der Hausherr, der Patriarch, keinen Einfluss auf die Magd hatte, die Magd dann dem Manne zur Verfügung stellte, damit die Scham der Kinderlosigkeit weggenommen wurde. Und normalerweise musste diese Magd, wenn die Geburt kam, ganz schnell zu der Frau kommen, zu der Sarai in diesem Fall, und das Kind in ihrem Schoß gebären, damit das Kind dann der Hausherrin gehörte. Typisches Beispiel von Leihmutter hat man ja heute auch, nicht? Das war also ganz normal, und in dieser Zeit lebte Abraham mit seinen Leuten. Sarai, später Sarah, ich vertue mich da immer noch mit dem Namen, wollte der Verheißung, dass sie viele Kinder haben würden, nachhelfen. Ich dachte, da wäre eine Predigt drüber schon mal ganz gut. Wenn Gott dir was gesagt hat und es kommt nicht so schnell, dass du der ganzen Sache nachhelfen willst. Lass ich. Das Zweite, was mir dazu auffällt, wann immer Menschen etwas, was von Gott angeordnet ist, organisieren wollen, kommt meistens ein Chaos bei raus. Wäre auch eine Predigt für sich. Oder, da will ich jetzt so hin, was tun, wenn das Kind wirklich in den Brunnen gefallen ist? Wenn wirklich alles schiefgelaufen ist? Hier passierte nämlich Folgendes dann. Als erstes, Hagar verachtete ihre Chefin. Auch noch eine Predigt für uns. Das war ihre eigentliche Schuld, die sie auf sich geladen hatte. Sie verachtete den Menschen, wie manchmal in der Gemeinde und in der Ehe, dass man einander verachtet, und die Bibel berichtet doch, dass wir einander höher achten sollen wie uns selbst. Wir können aus dieser Schrift lesen, wie Schuldverschiebung stattfindet. Sarai verschiebt es auf Abraham, du warst schuld. Du könntest mir ja ein Kind zeugen, aber du bringst es ja nicht zustande. Bring das gefälligst wieder in Ordnung. Wir könnten drüber reden, über Abraham, den Kartoffelheld. Dieser Waschlappen. Erst lässt er sich von seiner Vision wegbringen und probiert das wirklich mit Hagar. Dann schiebt er das alles beiseite, wie so mancher von uns, wenn Probleme kommen, sagen, ach, ich tauche einfach ab. Er sagt, Sarai, kümmer du dich doch drum, mach du das doch, ich will damit gar nichts zu tun haben, lass Gott das entscheiden. Und dann die Hagar, die flieht vor der Verantwortung in die Wüste. Ich dachte, willkommen im Club. Und meine Frage wäre, weil an allen diesen Punkten entdecke ich mich, bei jedem dieser Charaktere, die ich jetzt so gerade nur angerissen habe, entdecke ich mich, selbst ich entdecke mich, dass ich manchen Problemen ausweiche und in die Wüste fliehe. Und ich möchte mit euch so die Seelsorge Gottes ein bisschen betrachten, wie er mit den Wüstengängern dann umgeht. Weil es ist eine Lehrstunde ohne Ende, und vielleicht habe ich deswegen den Bibelvers auch auf meinem Schreibtisch. Seelsorge Gottes Teil 1, Ishmael, der Gott, der hört und mit mir spricht. Es ist sonderbar. Je länger ich über Gebet nachdenke, denke ich mir, warum muss ich überhaupt beten? Gott kennt doch meine Gedanken. Warum muss ich ihm sagen, was er sowieso schon weiß? Habt ihr euch mal solche Gedanken gemacht? Jedes Mal, wenn ich zu faul bin zu beten, kommen mir diese Gedanken. Und hier ist eigentlich ein typisches Beispiel. Gott weiß, wie Hagar in der Wüste lebt. Sie weiß, durch welches Tal sie geht. Er weiß jede dieser Situationen. Und was macht er? Er fängt an, mit Hagar zu reden. Und sagt, was machst du hier? Ich hätte gesagt, dumme Frage, du weißt doch sowieso alles. Warum muss ich dir das alles nochmal sagen? Geht ihr dazu? Du gehst durch irgendein tiefes Tal, du hast irgendeine schlimme Sache erlebt, Würgemale, ja. Und jetzt kommt eine Schwester zu dir und sagt, du musst mir beten. Sagt, ja, vielen Dank, Gott kennt mich doch. Er kennt meine Gedanken von Ferne, so steht es geschrieben. Und jetzt kommt die Seelsorge Gottes. Der Engel hätte ja sagen können, Hagar, du bist ein Schlitzohr. Ich will dir sagen, du verachtest deine Herrin. Du sollst, tu Buße, kehr um. Ich als Engel hätte sie erstmal zusammengefaltet. Und dann hätte ich ganz langsam wieder aufgebaut. Aber das Erste, was Gott macht in der Wüste, er fragt, wie geht es dir? Und das Erste, was ganz, ganz wichtig ist, wenn wir in der Wüste sind, lerne wieder laut auszusprechen, was deine Not ist. Selbst wenn du weißt, Gott weiß es schon. Das ist der erste seelsorgerliche Teil, dass du wieder Sprache findest. Leute, die in der Not stumm geworden sind, die sind arm dran. Die brauchen, dass ein Engel kommt und sagt, sag mir doch mal deine Situation. beten, reden zu Gott heißt, dein Herz ausschütten über das, was er sowieso schon weiß. Aber es ist gut für dich, dass du das artikulierst. Beten, wenn du was aussprichst, befreit dein Herz. Es hilft auch, wenn du in aussichtsloser Situation bist und dort fragst, was soll ich jetzt tun? Und das Zweite, was ich dann daraus lerne, aus dieser Seelsorge, als das ausgesprochen worden ist, ja, ich habe das und das gemacht, ich bin auf der Flucht, das und das ist ganz schlimm, dann sagt der Engel, hör mal, ich habe eine Lösung für dich. Wenn du dein Herz ausgeschüttet hast, steh nicht sofort wieder auf in der Seelsorge Gottes, hör, was er dir dann sagt. Fantastisch, was er ihr sagt. Er sagt, kehr um. Wie heißt der Fachausdruck dafür? Buße. Kehr um. Und dann steht da so ein altes Wort, und demütige dich unter Sarai. Das wird jetzt sagen, ach, ich habe gesündigt, Sarai, ich habe gesündigt. Nein, das heißt, dass ich von dem wegkomme, dass ich sie verachte, sondern dass ich sie wieder achte, höher als mich selbst. Wenn das in den Familien, wenn das in den Ehen passieren würde, was könnten wir für eine Dynamik entwickeln? Was könnte für eine Freiheit in den Gemeinden sein? Wenn wir diese Buße hätten und würden sagen, wir kehren wieder um, wir gehen zurück und wir fangen an, den anderen hochzuheben. Nicht zu sagen, was ich alles Schlechtes von ihr weiß. Und nebenbei, der Engel hat nicht über Abraham und Sarai geredet, sondern nur von Herz zu Hagar. Und gibt ihr dann noch diese Verheißung, indem sie sagt, dein Sohn soll Ismael heißen. Das heißt, der Gott, der hört, übersetzt. Ich ärgere mich immer über meinen Namen. Meiner heißt der Kleine, Paul, der Kleine. Und dann habe ich noch einen zweiten Namen, der heißt Werner, das heißt der Kämpfer. Jetzt könnt ihr euch reimen, wie ich heiße. Ja? Versteht ihr? Jedes Mal, wenn ich das höre, kriege ich Pickel. Aber Ismael, ach, das wäre doch was. Jedes Mal, ja, wenn sie ihr Kind ruft, Ismael, zum Essen kommen. Der hört nicht, aber Gott. Das ist hochinteressant. Aber Seelsorge Gottes, am Ende des Gespräches hört sie Ismael. Weiterer Teil, Seelsorge Gottes, wenn ihr noch könnt. Ich muss ja noch zu meinem Bibelvers kommen, nicht? Seelsorge Teil 2, der Gott, der mich sieht. Das hat Angenehmes und Unangenehmes. In diesen Tagen las ich einen Zeitungsartikel, dass die Gehirnforscher jetzt herausgefunden hat, wie man Gedanken lesen kann. Sie haben die Stelle gefunden, wo, ja, wie das so funktioniert, weiß ich auch nicht, wie die Lamellen hier oben klappern. Ja? Und sie sagt, in dem Artikel stand, es dauert nicht mehr lange, dass man Gedanken lesen kann. Und das wäre jetzt entsprechend ideal, wenn ich das jetzt könnte. Ich würde durch die Reihen gehen und würde sagen, ich weiß genau, was du denkst. Da könnte sich der eine oder andere aus dem Gottesdienst rausbieben. Die, die unter 20 sind, die denken, man hört endlich auf, ich will nach Hause. Die Alten denken, ach, ich verstehe wieder gar nichts. Und der eine oder andere sagt, naja, er könnte doch auch mal ein bisschen was anders bringen. Ja, versteht ihr, wenn wir so Gedanken lesen könnten. Das wäre im Moment mal schön, aber ich glaube, letzten Endes, wenn du meine Gedanken lesen könntest, dann wäre es nicht mehr. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Ja? Dann ist das ganz Käse. Dann hast du keine Rückzugsmöglichkeit mehr. Du kannst keine Tagesträume mehr während der Arbeit haben oder was auch immer. Es geht dann gar nichts mehr. Dann könnte es so vorkommen, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, was denkt ihr da, wer der Größte unter euch ist? Oder wenn du als Pharisäer durch die Gegend gehst, dass er sagt, na du Heuchler, ich weiß genau, du willst mich aufs Glatteis führen. Das wären komische Sachen. Er würde unsere ganzen krummen Gedanken offenbar machen. Aber Gott sieht mein Herz und er weiß, wie ich denke und er hat mich trotzdem lieb. Der Gott, der mich sieht, der meine Gedanken kennt und mich trotzdem lieb hat. Das wäre das Erste, was ich uns mitgeben möchte. Es kann gefährlich sein, dass Gott alle meine Gedanken kennt, dass er mein Herz kennt. Aber das Zweite ist, er hat Liebe, Annahme und Vergebung, wenn er meine Gedanken sieht, wenn er mein Herz erkennt. Es ist für mich sehr interessant, als Mose oben auf dem Berg war, von Angesicht zu Angesicht mit Gott redet, dann gibt Gott ihm irgendwann mal einen Tipp und sagt, ich sehe, wie das Volk um das goldene Kalb tanzt. Gott sieht alles. Gott sieht jede unserer Dummheiten. Der sieht mich, wenn ich in der Klassenarbeit mogel. Der kennt meine Gedanken, wenn ich lüge. Der kennt mich, wenn ich den anderen zur Schnecke machen will und trotzdem kümmert er sich um mich. Die positive Seite. Er steht bei der Geschichte vom verlorenen Sohn und sieht den Sohn von Ferne kommen. Der Gott, der mich sieht. Das ist das, was ich immer wieder brauche, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, wenn meine Gedanken komische Wege gehen. Wenn ich meine, ich bin im Moment in der Wüste, dass ich wieder lese, Paul, du hast einen Gott, der dich sieht. Ja, aber was ich heute alles wieder gedacht habe oder alles gemacht habe, wenn du alles wüsstest, Gott, will ich dir erst gar nicht sagen. Gott sagt, ja, ich weiß genau und trotzdem halte ich die ganze Zeit nach dir Ausschau. Ich strecke meine Hände aus und sage, wann kommst du denn endlich? Der Gott, der mich sieht. Du gehst durch Täler hindurch und sagst, wo ist er denn? Aber er sieht dich. Was für ein Gott, der mich sieht. Hagar ist gefangen in all ihrer Schwierigkeit. Und sie braucht mitten in der Wüste, braucht sie einfach Trost. Trost, der für Israel ausgesprochen wird in Hesekiel 16, Vers 6. Da steht geschrieben, ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blute dalagst, du sollst leben. Das ist dieser Zuspruch Gottes, der Gott, der dich sieht. Der Gott, der dich sieht. Jetzt brennt unten wieder ein bisschen die Luft. Ihr betet noch weiter für Arbeiter in der Ernte, ja, für richtige Leute, die wirklich wissen, was Sache ist. Ja, ganz wichtig. Gott sieht dich und möchte dich trösten. Auch in der Einsamkeit. Ich glaube, ich habe mal vor langer Zeit hier erzählt, wie unser erstes Kind, das ich in der Ewigkeit sehen werde, noch während der Schwangerschaft in die Ewigkeit gerufen wurde. Ich kam ins Krankenhaus und die Ärzte teilten mir ziemlich kühl am Eingang mit, wir mussten leider die Schwangerschaft abbrechen, weil sonst wäre ihre Frau verblutet. Du hast geglaubt, dass Gott alles kann. Du hast geglaubt, Gott trägt ihn durch. Du hast geglaubt, dass du ein super Kind haben willst. Und dann sitzt du alleine in der U-Bahn. Ich werde es nie vergessen, diese Fahrt vom Krankenhaus bis zum Nollendorfplatz, wo die Gemeinde war. Viele Leute in der U-Bahn, aber ich dachte, ich bin der Einzige in der U-Bahn, ich bin alleine. Ich weiß, wie das ist, wenn man alleine mit der U-Bahn fährt. Später bin ich mit einem Messwagen mit der U-Bahn gefahren und habe die Schwellen aufgenommen, wie viel Schwingung in den Wagen reinkam. Hatte ich eine Solofahrt alleine in der U-Bahn. Ja. War ganz spannend. Alle standen am Bahnhof und wollten rein und ich bin vorbeigefahren, habe sie angekrient. Ja. Versteht ihr? Das war aber was ganz anderes. Hier war Einsamkeit in der Not. Hier brauche ich die Gewissheit, ich habe einen Gott, der mich sieht. Hagar musste diese Sache erfahren.
In 2. Korinther 1, Vers 4 steht, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Der Gott, der dich sieht. Und ein letztes. In diesem Wort, der Gott, der mich sieht, kommt Fürsorge heraus. Hagar, wie gesagt, war Gefangene in der Wüste. Aber sie bekommt eine Perspektive für das Morgen. Es ist sehr interessant, wenn du die Berufungsgeschichten der Jünger liest. Da ist ein Petrus und ein Andreas bei Fischfang, mit einem Mann bei der Arbeit und erfahren dort, es gibt einen Gott, der euch sieht. Kommt, folgt mir nach. Manche meinen, Gott kann nur in der Gemeinde sprechen, aber ich glaube, die Chance für ihn ist wesentlich größer, dich während der Arbeit anzusprechen. Mittendrin. Ich glaube auch nicht, dass er bis zur Kaffeepause warten muss, dass er mittendrin sprechen kann. Auch unabhängig von deiner stillen Zeit. Weil der Gott sieht dich doch. Er sieht den Menschen am Zoll. Für mich eine der stärksten Geschichten überhaupt in der Bibel. Da sitzt so ein, lassen wir die Bezeichnung. Und Jesus kommt vorbei und sieht ihn und sagt, komm runter, ich will bei dir Wohnung beziehen. Der Gott, der dich sieht, auch wenn du gerade ein linkes Ding abziehst. Ich meine, das ist das Peinlichste, wenn du gerade was Linkes machen willst und du hörst den Heiligen Geist, der in dein Ohr spricht und sagt, das machst du nicht und du sagst, das mache ich doch. Der Gott, der dich sieht. Er sieht den Besessenen, so steht es geschrieben, als er ihn sah. Er sieht die großen Mengen an Kranken, die da sind, als Gott es sah. Gott sieht dich auch in deiner Krankheit, in deiner Schwachheit. Gott sieht dich. Als die Jünger den falschen Umgang mit den Kindern pflegten, Gott sieht sie. Und Gott hilft ihnen eine andere Sicht der Dinge. Er sieht den wohlhabenden, einflussreichen jungen Mann, der zu ihm kommt, und er sieht ihm sogar nach. Der Gott, der dich sieht. Die Bibel ist voll von Geschichten, wo Gott dich sieht und Gott sein Herz ausschüttet und sagt, ich bin ein Gott, der dich sieht und ich habe einen Ismael-Name für dich ausgerufen, damit du auch weißt, ich höre zu. Jesus über Jerusalem, wenn er betet, Jerusalem, Jerusalem, er schaut auf diese Stadt und er macht es bis heute. Ich ermutige alle Israel-Gebete, dass er sagt, wir wollen sehen, wie Gottes Verheißung zum Zuge kommt. Betet, dass die Verheißung Gottes zum Zuge kommt. Betet weniger politisch, betet, dass die Verheißung Gottes kommt. Dass die Friedensstraße von Ägypten bis Assur kommt. Betet und sagt, wir wollen diese Verheißung noch sehen. Ja, Jesus, nicht erst, wenn wir tot sind. Lass es kommen. Und momentan ist viel Vorbereitung da unten. Und noch einen dritten Teil habe ich aus der Seelsorge Gottes. Der ist ganz wichtig, weil ich glaube, Hagar gehört da auch zu den vergesslichen Figuren. Die meisten, ich sag's mal so prophetisch, werden nachher aufstehen, werden zum Kirchencafé gehen, werden noch Gemeinschaft haben, werden die alten Hasen mit Scheimises sprechen über alte Zeiten, wie das früher noch war und jetzt ist. Und wenn du dann nachher nach Hause gehst, sagst, wo drüber hat er nochmal gesprochen? Wenn du es morgen noch weißt, gut, aber ich weiß manchmal nicht mehr, was ich 2013 im November gepredigt habe. Ich habe noch ein Archiv, wo ich nachgucken kann. Ich leide unter geistlicher Demenz. Ich vergesse es so schnell. Und ich glaube, deswegen gibt es noch diesen weiteren seelsorgerlichen Teil. Als erstes der Name Ismael. Gott hört zu. Das zweite, die Erinnerung, Gott hat mich gesehen. Aber dann wird dieser Brunnen, wo sie gesessen hat, noch mit einem speziellen Namen versehen. Der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und ich glaube, dieser Brunnen ist sehr häufig in Abrahams Familie Gesprächsstoff gewesen.
Und jetzt kommt die Seelsorge für alle Eltern, die ihren Kindern was vermitteln wollen.
Vergiss nicht, von den großen Taten Gottes zu erzählen, die er auch in deinem Leben getan hat. Es nützt nichts, wenn du nur Daniel in der Löwengrube oder David mit dem Hinkelstein und so weiter, wenn du diese Geschichten erzählst. Es ist wichtig, dass sie wissen, es ist ein lebendiger Gott, der mich gesehen hat, der mich gehört hat, der dir deinen Namen gegeben hat. Dass wir das in den Familien vermitteln. Wenn deine Kinder nicht mehr erzählen können, was Gott in deinem Leben Großes getan hat, hast du einen wesentlichen Punkt in der Erziehung verpasst. Sag ich mal so. Also nicht nur einfache biblische Geschichten weiterreichen. Das ist wichtig und ist gut, weil das muss ja irgendwo festgemacht werden. Aber wenn deine Kinder nicht mehr wissen, was Gott in deinem Leben getan hat, dann hast du was in der Erziehung verpeilt.
Ich glaube, Hagar hat das Abraham gesagt, was sie erlebt hat in der Wüste, als sie zurückgekommen ist und Sarai wieder hochgehoben hat. Und hat gesagt, du bist wertvoll. Ismael soll auch dein Kind sein. Als diese Dinge in Ordnung gebracht worden sind, ist erzählt worden, was sie in der Wüste erlebt hat mit dem Engel. Und wir lesen später Isaak. Das war ja, glaube ich, dann der danach gekommen ist. Wa? So mit knappen 100 kriegt er. Ja? Oh, da musste, was? 13 Jahre später. Du hast das schnell ausgerechnet. Ich war gerade noch am Überlegen, er war Mitte 80 und so weiter. Es ist gut, wenn Leute noch zuhören im Gottesdienst und mich ergänzen. Da kommt dieser Isaak und dieser Isaak hört mit Sicherheit diese Geschichte immer wieder. Vielleicht, weil Abraham und Hagar alt geworden sind. Wenn du zu alten Leuten zu Besuch gehst, du hörst die gleichen Geschichten 25 Mal. Die fangen an, also weißt du noch damals im Krieg, wie das und das war. Dann könnte ich manchmal sagen, ich kann sogar die Kommastellen noch benennen, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Aber was, wenn in deinem Alter immer wieder rauskommt, nicht wie die Bomben geflogen sind, sondern wie Gott in den Bombennächten bewahrt hat? Wenn das deine Kinder hören, damals haben wir so viel Angst im Bunker gehabt und da wurde für mich gebetet und damals war ganz klar, da kam ein Frieden in den Bunker rein und ich wusste, ich gehe nachher nach Hause. Das war Gott. Oder wie Just Müller-Bohm erzählt hat, wie sie in der kalten Nachkriegsnacht in Berlin hier gewesen sind. Die Fensterscheiben waren mit Pappdeckel zugemacht, weil die alle durch die Bomben rausgeflogen sind. Man hatte ein Zimmer und es waren minus 20 und Kälte. Er sagt, wir haben im Bett gelegen und hatten Hunger ohne Ende und wir haben uns aus dem Kochbuch Sachen vorgelesen. Es gab ja nichts zu essen, über Tage nichts. Und plötzlich sagt er, steigt meine Mutter aus dem Bett aus, kniet sich vor das Bett und fängt Gott an zu danken für das Essen, was kommt. Da haben wir gedacht, jetzt ist sie ins Hungerkoma gefallen. Nachdem sie fertig war mit Danken, legt sie sich wieder ins Bett und sagt, wir bekommen jetzt was zu essen. Plötzlich klopft es an der Tür. Sie gehen, machen einen Spalt auf und da stand der Lieblingsfeind der Familie, der immer scharf war auf das Zimmer. Der Vermieter stand da. Sie wollen die Tür wieder zudrücken, aber der hatte den Fuß schon dazwischen. Dann entschuldigen Sie, lassen Sie mich einen Moment rein. Ich habe gerade einen Sack voll Kartoffeln, den habe ich gerade bekommen und hatte den auf meinem Leiterwagen. Der ist vorne vor der Tür zusammengebrochen, der Leiterwagen. Wenn die Kartoffeln nicht in den nächsten 2 Minuten rausgeholt werden, sind die alle erfroren. Wollen Sie Kartoffeln haben? Und Just Müller-Bohn erzählt, sie haben die Kartoffeln hochgeholt. Sie haben die Puppe der Schwester
aufgefriemelt. Sie haben das letzte Holz aus der Wohnung klein gemacht, in den Ofen getan, haben Feuer gemacht und nach kurzer Zeit gab es Kartoffeln mitten in der Kälte, mitten in der Zeit, weil Gott geredet hat. Ich glaube, diese Geschichte, die mir Jost Müller-Bohn erzählt hat, die ist ganz tief bei mir verwurzelt, weil ich muss wissen, es ist ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und auch von Paul. Das müssen wir unseren Kindern erzählen, wenn wir Geschichten mit Gott erlebt haben. Das müssen sie wissen. Und Isaak hat diese Geschichte von Abraham, weil er wahrscheinlich schon ein bisschen senil war und sie 100-mal erzählt hat, wie das damals mit Hagar war, wie er Gott nachhelfen wollte und wie er so ein Waschlappen war, Pantoffelheld und hat die Schuld alle weggeschoben und so weiter. Nicht? Jetzt guckt mal, was Isaak macht. Das muss ich euch noch lesen. Seelsorge Gottes. Vergiss nicht, von dem zu erzählen, was Gott Großes getan hat. In 1. Mose 24, noch im ersten Buch, lesen wir im 62. Vers. Isaak aber war gezogen zum Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, und wohnte im Südlande. Und ein Kapitel später wird von ihm gesagt, und nach dem Tode Abrahams segnete Gott Isaak seinen Sohn, und er wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Dieser Sohn hatte verstanden, ich muss zu dem Brunnen gehen, wo das Leben fließt. Und dann sind wir im Neuen Testament. Wir müssen zu dem Brunnen des lebendigen Gottes kommen, wo lebendiges Wasser fließt, damit da der Rest der Seelsorge getan werden kann, dass wir zugedeckt werden können unter seine Größe. Wir haben einen Gott, der hört. Und jedes Mal, wenn du jetzt Ishmael hörst, denkst du nicht an die IS und an das Schlimme in der arabischen Welt, sondern dann denkst du daran, du hast einen Gott, der hört. Einen Gott, der dich hört, der im Gebet will, dass du ihm dein Herz ausschüttest und dass du bereit bist zu hören, was er dir dann sagt. In der Seelsorge Gottes, wenn du am Brunnen in der Wüste bist und nicht weißt, wie es weitergeht, dann solltest du wissen, da ist ein Gott, der dich sieht. Es gibt keine Situation, wo Gott nicht hinsieht. Es gab mal den Spruch, Gott sieht alles außer Dalles. Ja, versteht ihr? Aber ich glaube, auch das hat er gesehen, um zu sehen, was für einen Müll wir uns reinziehen. Versteht ihr? Gott sieht. Und vielleicht kann ich dir das als Bibelvers von meinem Schreibtisch, aus der Bibel heraus mitgeben. Vielleicht, dass du dir den irgendwo hinhängst und sagst, ja, ich fühle mich momentan einsam und alleine. Dann komm doch zu dem Brunnen des lebendigen Gott, der dich sieht. Dann sitzt da eine Weile mit ihm, vielleicht bist du sprachlos geworden und er muss dich antippen und sagen, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Ja, weißt du doch. Bechichen. Willst du ehrlich wissen? Mir geht's grotzenschlecht. Ja, ich sehe dich. Das müssen wir immer wieder hören. Wenn du das vergisst, ist eine der wichtigsten Stellen der Bibel vergessen. Wir haben einen Gott, der kommt nicht zu richten, sondern weil er dich sieht. Er will dich trösten, liebhaben, ermutigen. Er will dir sagen, es gibt einen Namen, der Gott, der hört. Isaak hatte verstanden, ich muss zu dem Brunnen, wo Gott, der Lebendige, anzutreffen ist. Dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Das ist so ein bisschen was von meinem Herzen. In meinem Leben ist momentan nicht so, dass ich sage, ich habe tiefe Krankheiten oder sonstiges. Es ist auch 0815 gut, aber ich muss es trotzdem wissen. Ich habe einen Gott, der mich sieht. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass das hängen bleibt, auch über den Montag hinaus. Amen.